Zurück in der 90 Plus On Air Redaktion und wir sind heute wieder dabei mit dem wöchentlichen Podcast und neben uns sind diesmal keine Gäste und wir haben auch einen ganz anderen aus dem Team dabei. Ich stelle ihn kurz vor, das ist der Christoph und du bist zum ersten Mal hier dabei, hast dir gedacht, gucke ich mir das Ganze mal an. Moin und ja, cool, dass du dabei bist.
Ja, moin auf meiner Seite, freut mich, dass ich dabei sein darf. Bisschen mit Verzögerung die Premiere, aber ich bin guter Dinge, dass das klappt.
Das wird funktionieren, das wird reinhauen. Und natürlich auch der Chris, der ist ja wie immer dabei und ein alter Podcast-Hase mittlerweile.
Podcast-Hase ist gut nach 3 Folgen, aber ja, wird bestimmt noch.
Genau, das wird noch. Du, was haben wir denn heute vor? Also, gehen wir mal durch. Wir wollen natürlich am Anfang über die Bundesliga sprechen, über das Wochenende und was da so abging. Ist ja einiges los gewesen. Dann aber rüber in die spanische Liga, da ist Christoph ja auch ein bisschen unser Experte, kann man ja schon so sagen. Und Barça Atletico hat da natürlich hohe Wellen geschlagen. Und den Spielverlauf werden wir analysieren. Da werden wir die Folgen rausschlagen und dann auch noch auf Diego Simeone gehen. Und natürlich dann unser Tippspiel, wo der Christoph uns natürlich die Führung holen muss. Gut, legen wir los mit der Bundesliga, mit dem Roundup des vierten Spieltags. Und der Chris, der hat da ein bisschen recherchiert und sich ein paar coole Zahlen rausgeschrieben. Stimmt das?
Das ist richtig, ja. Also ich habe ein bisschen in der Statistiktruhe gekramt. Da waren ein paar Zahlen, die mir ins Auge gestochen sind, jetzt nicht bei allen Spielen. Als erstes ist natürlich Schalke 04 zu erwähnen, nach dem desaströsen Saisonstart. Und die Statistik, die mir als erstes ins Auge gesprungen ist, ist natürlich 49 Schüsse und nur ein Tor. Da ist S04 natürlich abgeschlagen, letzter.
Immerhin Schüsse, ne? Nicht so wie der HSV teilweise.
Das ist richtig. Genau, das ist natürlich eine katastrophale Zahl und muss man halt mal schauen, woran das bei Schalke sieht. Natürlich waren nicht alle 49 Schüsse absolute Hochkaräter, das ist klar, die Chancen. Da muss man sich bessere Chancen erarbeiten und da darf man natürlich auch ein bisschen jetzt mehr von Klaas-Jan Huntelaar hoffen, dass der mal jetzt wieder regelmäßig die Bude trifft. Jetzt hat er ja den Anfang gemacht, muss man schauen. Überraschenderweise auf Platz 1 in dieser Wertung der, ich sag mal, schusseffektivsten Mannschaften der Bundesliga ist der BVB zu finden. Die Dortmunder waren ja in der Vergangenheit immer, ich sag jetzt mal, etwas verschwenderisch mit ihren Chancen. Genau, die brauchen 4,38 Schüsse pro Tor, absoluter Spitzenwert in der Bundesliga. Und das Witzige ist, Dortmund gegen Wolfsburg, bekanntlich die 5-1-Klatsche.
Ja.
Und da sieht man mal gleich, was diese Effektivität bedeutet. Denn in dem Spiel hatte Wolfsburg tatsächlich sogar mehr Torschüsse als Dortmund, nämlich 16-10. Und das sieht man dann auch in der Gesamtstatistik der Saison, dass Wolfsburg in der Regel 22,3 Schüsse pro Treffer benötigt. Da müssen die Wolfsburger hoffen, dass Mario Gomez jetzt auch in Form kommt, ähnlich wie bei Schalke, Klaas-Jan Huntelaar, dass das mal ein bisschen in die bessere Richtung geht.
Ja, auf jeden Fall richtig heftig, wenn man das so liest. Vor allen Dingen sagt Castro heute im Kicker im Interview, der BVB sei noch in der Findungsphase, also was da auf einen zukommen könnte. Also mir schwant ein bisschen Übles.
Ja, das sieht auf jeden Fall für das, ich meine, wenn man so viel in der Mannschaft austauscht und das war ja natürlich auch das Rückgrat der Mannschaft mit Hummels und Gündogan, das ist schon beachtlich, dass die Jungs jetzt schon so früh in Form sind.
Auf jeden Fall, du hast noch was, ne?
Genau, noch eine Sache vielleicht. RB Leipzig fand ich ganz interessant. Zuletzt ja sehr, sehr erfolgreich, auch mit dem Sieg gegen Dortmund und jetzt auch, ich sag mal, ein zufriedenstellendes 1-1 gegen Gladbach. Mhm. Und das Interessante bei Leipzig ist, nur 42,1% Ballbesitz in der Saison bisher. Das ist der vorletzte Platz hinter Darmstadt. Und dazu kommt auch noch die allerschlechteste Passquote in der Bundesliga mit 65,1%. Da fragt man sich, wie Leipzig eigentlich so gut unterwegs ist. Wenn man die Spiele sieht, weiß man, woran es hauptsächlich liegt. Die Jungs von RB sind auf jeden Fall extrem zweikampfstark, pressen richtig heftig, hat man gerade gegen Dortmund gesehen, und sind dann auch einfach brutal effektiv. Aber ist auf jeden Fall mal sehr interessant zu sehen, dass eine Mannschaft mit so wenig Ballbesitz und dann auch noch mit so einer schlechten Passquote trotzdem recht erfolgreich spielt. Also das fand ich ganz interessant.
Das ist es auf jeden Fall und du hast natürlich vergessen zu erwähnen, dass Leipzig davor gegen den HSV 4-0 gewonnen hat und über den wollen wir jetzt auch noch mal ein bisschen sprechen.
Ich wollte dich noch mehr Salz in die Wunde streuen. Also.
Ja, du hast natürlich recht und Christoph, dann machen wir beide das doch einfach mal. Wir sind ja leider zum Leiden verdammt seit einigen Jahren und als HSV-Fan. Und ja, erstmal beschreib doch mal vielleicht so deine Stimmungslage. Ich meine, vor 4 Wochen haben wir hier alle noch ein bisschen in Richtung Europapokal geschielt.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sowieso immer, was den HSV angeht, relativ pessimistisch. Die Erfahrung hat mich das gelehrt. Aber tatsächlich muss man ja aktuell sagen, sind große Probleme erkennbar. Also schon vor der Saison war ja eigentlich so die Rede immer davon, dass ein Sechser, der auch Innenverteidiger spielen kann, wie zum Beispiel letztes Jahr den auch Katscher, ja, der jetzt leider zu Augsburg abgewandert ist, beziehungsweise den man nicht halten wollte, dass sowas fehlt. Es ist immer wieder zu sehen, dass die Doppel-Sechs nicht stark genug besetzt ist. Gerade zum Beispiel Gideon Jung hat sicherlich Talent und hat sich gut gemacht in den letzten Jahren. Allerdings fehlt aus meiner Sicht noch das absolute Bundesliga-Format. Und gerade an der Seite von einem Holtby oder einem Ekdal, die beide sehr offensiv ausgerichtet sind, haben wir da wirklich Probleme, das Zentrum kompakt zu halten. Und da sind dann auch unsere Innenverteidiger oft überfordert damit. Also zuletzt zum Beispiel auch ein Spieler, der tatsächlich eigentlich Klassen mitbringt, wie Johan Jogu, ist dann des Öfteren ins Schwimmen geraten und so kommt es auch eben zur Vielzahl von individuellen Fehlern in der Hintermannschaft. Und da sehe ich einfach wirklich große Probleme und da hat man es auch versäumt, tätig zu werden und hat stattdessen auf einer Position, wo man eigentlich nicht unbedingt so viel Not hatte, klar, Linksverteidiger Ostscholik war auch nicht überragend, aber es war weniger Not da als auf der Sechserposition aus meiner Sicht.
Ja, vor allem brechen ja immer die ganzen Stützen jetzt weg auch. Also die vermeintlichen Stützen, wenn ich an einen Ekdal denke, der eigentlich, ich glaube, 4 oder 5 verletzungsfreie Wochen beim HSV hatte und da dann auch gezeigt hat, was in ihm steckt, dann aber nicht mehr zurückkommt. Ja, Holtby, offensiv, du hast das angesprochen. Und ich habe mal überlegt, warum packe ich, also wir haben ja keinen eigentlich, warum packe ich eigentlich nicht mal Kleber auf die Sechserposition? Was hältst du davon?
Ich würde tatsächlich sonst eher vorziehen, Juhu eine Position weiter vorzurücken, weil er einfach am Ball wesentlich besser ist. Er hat die Position auch schon mal gespielt. Ich bin auch der Meinung, ich glaube, da kann Chris besser aushelfen. Bei Arsenal das auch schon das öftere Mal gemacht.
Wurde auch das eine oder andere Mal eingesetzt. Was bei ihm auf jeden Fall dort als Pluspunkt ist, ist, dass Giroud hat ja ab und zu mal den einen oder anderen Lapsus drin und wenn er den auf der Sechserposition hat, ist das natürlich nicht so fatal wie auf der Innenverteidigerposition. Mhm. Also das wäre auch ein Vorteil.
Ja, okay, Kleber hat den auch.
Ja, stimmt. Aber ich muss sagen, da ist aber zum Beispiel ein großer Punkt, also jetzt zum Beispiel nochmal das Spiel von Leipzig betrachtet, das dritte Tor muss es gewesen sein, im Vorwärtsgang leichtfertiger Ballverlust, einfacher Fehlpass, Forsberg schaltet schnell um, passt in die Tiefe, Gegentor durch Werner. Geschichten, die nicht sein müssen, aber die nicht das erste Mal passiert sind. Und ich sehe tatsächlich die Gefahr bei Kleber mittlerweile weniger als bei Giroud. Weil Giroud gerade sobald Rückschläge kommen, meiner Meinung nach relativ oft den Kopf verliert.
Ja, er bricht meiner Meinung nach mit als Erster ein. Und da sein Spielaufbau, sein Aufbau im Verbund mit Spahic sowieso oft fehlerhaft ist, ist das natürlich dann immer eine mentale Sache. Okay, aktuell wurde es dann natürlich auch wieder so, also man kann schon wieder sagen, der HSV ist wieder da, wie er es jetzt ein Jahr nicht war. Also Schlagzeilen über Schlagzeilen, Gerüchte und jeder schaltet sich wieder ein. Es gibt nur noch wieder irgendwie Seitenhiebe und jeder freut sich wieder, über den HSV schreiben zu können, so habe ich das Gefühl. Und dann wurden jetzt 2 Namen in den Raum geworfen, Reschke, ja, und Nagelsmann. Und ich frage mich, woran denkt Didi Beiersdorfer dann eigentlich, wenn er sich um solche Namen oder um solche Personen kümmert? Also ist ja völlig absurd, wie Nagelsmann auch selber sagt. Oder wie siehst du das?
Also für mich kam das auch relativ aus dem Nichts. Also wenn man das mal so betrachtet, welche Gründe sprechen dafür, für Nagelsmann zum HSV zu kommen? Da fällt mir tatsächlich relativ wenig ein. Gerade so als junger Trainer, der jetzt seine ersten Erfolge gefeiert hat mit Hoffenheim, nicht Abstieg, so sich das denn anzutun, auf einen Schleudersitz wie dem beim HSV zu gehen, sehe ich ehrlich gesagt nicht die große Hilfe. Und bei Reschke ist natürlich nochmal eine andere Geschichte.
Ja, mit Labbadia geht's ja nicht.
Nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man heute die Pressekonferenz gehört hat, klang das auch schon unterschwellig durch, dass er sich das auch selber schon eingestanden hat, dass es zu Ende ist.
Wobei die Pressekonferenz sehr beachtlich war von ihm.
Auf jeden Fall, also er hat mich wirklich beeindruckt, wie er da reagiert hat. Ich fand das bemerkenswert. Ich habe es ihm auch nicht zugetraut, um ehrlich zu sein. Aber ich fand trotzdem, dass es nicht den Eindruck gemacht hat, als ob er jetzt die Großperspektive beim HSV für sich selbst sieht.
Das ist leider so. Nochmal Reschke, also ich meinte auch Labbadia und Reschke aus der Zeit bei Leverkusen, das ist ja auch nicht so das Dolle gewesen, da gab es ja einige Intrigen, aber der hat ja auch gar keine Wechselgedanken, ne?
Also ich meine, sein Job bei Bayern ist natürlich auch für ihn sehr komfortabel. Also er hat Top-Bedingungen, er kann sich da auch im Sprechen verwirklichen, was er beim HSV sicherlich ob der finanziellen Zwänge nicht könnte, auch wenn Kühne natürlich die eine oder andere Mark reingesteckt hat, aber das sehe ich einfach nicht kommen.
Nee. Das Interessante bei dass man sich um Reschke bemüht, ist auch natürlich, dass, das stand ja auch im Kicker drin, dass der HSV sich natürlich bewusst ist, was zwischen Reschke und Labbadia war. Und ja, ich meine, einfach offensichtlich, dass man Labbadia jetzt eigentlich auch gar nicht mehr mit dem plant. Ich meine, man sucht sich jetzt quasi die nächste Gelegenheit, ihn loszuwerden. Und so wirkt es zumindest für mich.
Ja,
absolut. Den kann ich nur leider zustimmen. Ich das Verhalten von Beiersdorfer ja, er ist ja der einzelne Vorstand oder Verantwortliche, ist einfach nicht zu fassen. Also 2015 wird Labbadia zum Hamburger des Jahres gewählt, Beiersdorfer will ihm Denkmal bauen und ja, 9 Monate später sitzen wir hier und sehen so ein Verhalten von Beiersdorfer. Naja, schnelllebiges Fußballgeschäft. Wir könnten jetzt, glaube ich, eine Stunde über den HSV reden und hätten dann immer noch nicht alles gesagt, haben aber noch ein bisschen was vor. Deswegen, Chris, ein anderer, etwas vorher in Vergessenheit geratener Spieler, der sorgt aktuell für positive Schlagzeilen. Das hat er in der Vergangenheit auch nicht oft gemacht. Wen meine ich da wohl?
Ja, Super Mario.
Genau.
Mario Balotelli, genau. Ist wohl, ja, das ganze Projekt Nizza ist momentan natürlich die Erfolgsgeschichte in Frankreich. Platz 1 nach 6 Spieltagen, 4 Siege, 2 Unentschieden. Natürlich ist dort Lucien Favre der Trainer. Und Ex-Bayern- und Gladbach-Verteidiger Dante spielt dort in der Innenverteidigung. Und jetzt natürlich neuerdings auch Mario Balotelli, der jetzt in 2 Spielen bereits 4 Tore machen konnte, eine 100%ige Schussquote hat. Und jetzt zuletzt die überragende Leistung von Nizza ausgerichtet gegen Monaco, die jetzt gerade nicht irgendwer sind, 4-0 vom Platz gefegt. Und ja, man hofft immer bei Balotelli, dass er jetzt vielleicht mal die Kurve kriegt, dass es jetzt bergauf geht. Ist natürlich schwer zu sagen, meistens werden wir da eines Besseren belehrt, aber wer weiß, vielleicht tut es ihm gut, bei einer etwas kleineren Mannschaft zu spielen, wieder ein bisschen bodenständiger zu werden, ein bisschen Fuß zu fassen. Und ja, in Frankreich wird er natürlich jetzt gefeiert, war jetzt, glaube ich, auch in der letzten Woche bereits 2-mal auf der Titelseite der L'Equipe, was auch nicht gerade üblich ist. Mal gucken, was er noch so zaubert diese Saison, mal sehen, ob es wieder bergauf geht für Super Mario.
Aber es ist vielleicht auch nicht so, dass es eigentlich gar nicht so... Ja, ich will nicht sagen, der Anspruch ist momentan vielleicht schon, aber er will ja wieder hoch hinaus zum Ballon d'Or, aber das kann ich ja nicht in Frankreich, oder?
Nee, wahrscheinlich nicht. Also man muss auf jeden Fall realistisch sein, auch aus Sicht von Nizza, dass wenn es wieder laufen sollte, dann ist Nizza natürlich nur ein Sprungbrett für Balotelli, das ist klar. Ob es wirklich so weit kommt, da müssen wir abwarten. Der italienische Verteidiger Salvatore Bocchetti hat da ein ganz interessantes Statement zu gehabt heute. Er hat gesagt, Balotelli ist ein guter Spieler, aber es ist hart, etwas zu erreichen, wenn man kein Gehirn hat. Ist natürlich etwas hart ausgedrückt. Ich würde ihm jetzt das nicht unbedingt unterstellen, aber Balotelli war schon immer mit seinem Kopf mal ein bisschen woanders und hat immer sehr, ich sag jetzt mal, kindisch gewirkt und sehr naiv gewirkt. Und man hat nie das Gefühl gehabt, dass er wirklich alles dafür tut, um jetzt ein Top-Fußballer zu werden. Wie gesagt, wer weiß, ob er jetzt etwas reifer wird, gerade in einem ruhigeren Umfeld. Und dann kann man mal sehen, ob Nizza vielleicht wirklich diese Zwischenstation war, die er gebraucht hat, um seine Karriere vielleicht etwas verspätet nochmal richtig zu zünden.
Ja genau, vielleicht tut ihm ja auch einfach Favre gut. Wir gehen zu unserem Schwerpunktthema mit unserem Experten aus den eigenen Reihen, Christoph: Barcelona gegen Atletico Madrid. Das ist hat Spanien bewegt, das hat aber auch uns hier auf Twitter bewegt. Und dich wahrscheinlich auch, also du interessierst dich ja für La Liga sehr und schreibst auch gerne mal den einen oder anderen Text für uns darüber. Jetzt erstmal, wie hat dir das Spiel vom Hype vorher und vom Spiel an sich selber gefallen?
Also der Hype war natürlich immens. Die Ausgangslage war ja auch dementsprechend gut. Beide sind so ein bisschen schleppend in die Saison gekommen, auch wenn man natürlich sagen muss, Barcelona, die Spiele, die sie gewonnen haben, haben sie überzeugend gewonnen. Aber die Niederlage gegen Alaves hat natürlich den Gesamteindruck so ein bisschen getrübt. Einfach weil Real Madrid konsequent alles gewonnen hat bis dato. Kommen wir später auch noch zu. Aber Dadurch ist natürlich schon wieder ein bisschen Druck auf den Kessel gewesen. Und bei Barcelona geht das in der Landschaft, wo sie sich befinden, Medienlandschaft, super schnell. Du verlierst ein Spiel, der Baum brennt. Und das hat natürlich so ein bisschen Reiz ausgemacht, gerade weil Atletico auch wieder ins Rollen gekommen ist, selber schlecht gestartet, zwei Unentschieden zu Anfang und jetzt zuletzt auch sich sehr, sehr formstark präsentiert hat, gerade seitdem Griezmann wieder auftritt, ja, wie bei der EM. Der Hype war dementsprechend natürlich groß, aber dass das Spiel nicht so spektakulär sein wird, das dürfte eigentlich eben klar gewesen sein, der die letzten Spiele auch gesehen hat. Sobald eine Mannschaft von Simeone dabei ist, wird geackert und es ist nicht immer schön anzugucken, aber es gehört dazu. Und die erste Halbzeit hat mich sogar positiv überrascht, was das anging. Am Anfang hat Atletico die ersten Minuten schon gepresst und das, was sie auch gerade in der Champions League sehr, sehr gut gemacht haben gegen Barcelona, das Aufbauspiel sehr früh gestört und da richtig Druck ausgeübt. Das haben sie aber relativ schnell gelassen und sind sehr, sehr früh schon, aus meiner Sicht zu früh, in die Kompaktheit zurückgefallen und haben Barcelona den Platz gegeben. Und so konnte Barcelona im Laufe der ersten Halbzeit immer mehr Druck aufbauen und haben Atletico sehr, sehr eingeschnürt. Atletico hat es aber insofern gut gemacht, dass sie das Zentrum sehr, sehr kompakt gestaltet haben und wirklich kein Durchkommen für Barcelona, außer ein paar Fernschüsse. Allerdings hatten sie selbst auch ein bisschen wenig nach vorne, deswegen war das wirklich kritisch. Und so war das auch klar, dass Barcelona sich im Laufe der Halbzeit noch steigern würde. Und sie haben gegen Ende dann auch vermehrt die Flankenwechsel gesucht. Sie haben noch mehr das Spiel an sich gerissen, noch mehr im letzten Drittel dann auch gespielt und sind dann letztendlich auch zum Tor gekommen. Und typischerweise dann eben nach einem Standard.
Ja, genau. Das fand ich auch sehr schön anzusehen, dass es auch mal über solche einfachen Mittel geht.
Was Simeone natürlich noch mehr gestört haben müsste, wenn der ist ja der Verfechter der Disziplin gerade bei Standards. Also das war natürlich für ihn ein absoluter Dorn im Auge.
Aber ich muss sagen, bei dem Gegentor, das kann ein Trainer auch tatsächlich nur aufregen. Eine kurz ausgeführte Ecke. Iniesta hat den Ball, ohne wirklich in die Dynamik zu kommen. Kommt natürlich auch zur Flanke, macht es sehr gut, aber auf der anderen Seite auch, weil Gamero sehr, sehr wenig Druck auf ihn ausgeübt hat. Ja. Also da hätte er wesentlich entschiedener hingehen können. Und dass denn Felipe Luis Herrn Rakitic aus den Augen verliert, in der Form ist es auch einfach nicht nachvollziehbar zu dem Spielstand.
Nee. Wobei man sich auch sehr untypisch für Atletico vor allem.
Auf jeden Fall. Allerdings muss ich sagen, ich finde die Zuteilung auch ehrlich gesagt schwierig. Also Barcelona hat nicht so viele kopfballstarke Spieler und dann ein eher weniger kopfballstarke Spieler wie Luis gegen Rakitic zu stellen, finde ich irgendwie auch ein bisschen merkwürdig. Für ein gut organisiertes Atletico-Team total untypisch.
Wo wir gerade schon diese Szene diskutieren, die zum Gegentor geführt hat, was waren so noch die Schlüsselszenen für dich im Spiel?
Aus der ersten Halbzeit gibt es da tatsächlich für mich gar nicht so unglaublich viel. Das war wirklich so der Anfang, das waren die ersten 5 Minuten, als Barcelona sich vielleicht 2-3 Mal aus dem Pressing gut befreien konnte. Auf jeden Fall ein sehr entscheidender Punkt, weil Atletico da entschieden hat, oder zumindest sah es von außen so aus, zurückzufallen. Und das hat erstmal die ganze erste Halbzeit natürlich dann bestimmt. Und die zweite Halbzeit natürlich. Das ist für mich auf jeden Fall gewesen die Auswechslung von Busquets. Wobei das jetzt mittlerweile auch nicht so wirklich klar geworden ist. Also aus den spanischen Medienberichten war nicht unbedingt zu erkennen, ob er jetzt verletzt war, ob das ein taktischer Wechsel war. Also da ist tatsächlich sehr, sehr wenig rübergekommen, was eigentlich auch untypisch ist für eine Presse, die wirklich alles raushaut.
Das stimmt, also das muss ich auch sagen. Viele sagen natürlich, dass die Messi-Verletzung der Knackpunkt war, aber für mich war auch absolut die Auswechslung von Busquets der Knackpunkt. Man hat direkt gesehen, dass bei Barca im Mittelfeld ein Loch ist und dass da einfach was fehlt. Der Busquets hat einfach mittlerweile auch so eine Präsenz und ist so enorm wichtig für das Spiel von Barcelona, dass man natürlich direkt gemerkt hat, dass das einen signifikanten Unterschied bei der Truppe von Luis Enrique gemacht hat. Also,
Also für mich war aber bei der Busquets-Auswechslung tatsächlich eher der Knackpunkt, dass Atleticos Stürmer sich anders verhalten haben danach. In der ersten Halbzeit war es sehr, sehr deutlich zu sehen, also anders als in vielen Medienberichten, dass geschrieben wurde ein 4-3-3. Also es war aus meiner Sicht und es war auf dem Platz ein klares 4-4-2. Und ein Stürmer hat sich immer sehr tief fallen lassen, um Busquets auch zuzustellen. Sie haben wirklich massiv versucht, ihn am Spielaufbau zu hindern. Nachdem dann Gomez kam, der ganz offensichtlich noch Probleme hat, sich einzufügen, ist aus meiner Sicht auch Barca ein bisschen die Kontrolle entglitten. Zusätzlich dazu, dass Atletico ganz klar denn das Heft des Handelns in die Hand genommen hat und wesentlich offensiver agiert hat. Und damit hatte Barcelona große Probleme. Und klar, die Messi-Verletzung, glaube ich, 59. war das, kam noch dazu. Wesentlicher Punkt. Und da kann man sicherlich auch hinterfragen, ob das jetzt unbedingt der richtige Wechsel war, Ada reinzubringen. Aber das war auf jeden Fall.
Wen denn vielleicht anstelle von Ada?
Ich hätte es sehr interessant gefunden, Alcázar reinzubringen. Dann hätte man eventuell auch Neymar so ein bisschen weiter in die Mitte ziehen können. Neymar war für mich ohnehin der große Aktivposten gestern in der Offensive. Luis Suarez hat sich aus meiner Sicht sehr, sehr schwer getan gegen seinen Landsmann Godin, der ihn wirklich sehr, sehr gut markiert hat und wirklich immer da war. Dadurch hat Luis Suarez ein sehr unglückliches Bild abgegeben und zum Beispiel sinnbildlich dafür einen Freistoß aus einer relativ guten Position Mitte der zweiten Hälfte einfach in die Mauer gehauen, was ihm sonst meiner Meinung nach nicht passieren würde.
Chris, ja, du wolltest hier einschalten, ich habe dich jetzt unterbrochen.
Nee, kein Problem. Was mir bei Atletico aufgefallen ist, ich meine, es ist jetzt kein Geheimnis, dass Griezmann mittlerweile zu einem absoluten Weltklasse-Spieler reift. Ich weiß nicht, ob es in der zweiten Halbzeit war, da habe ich Griezmann eine Grätsche im eigenen 16er machen sehen, aus dem normalen Spielverlauf heraus. Und das war einfach nur bezeichnend für die Leistung von Griezmann, der einfach überall aufzufinden war gestern, meiner Meinung nach. Der war auf der 8 zu sehen, der hat auch, glaube ich, zum Teil im Spiel wirklich diesen Box-to-Box-Midfielder gegeben, was eigentlich nicht seine Position ist. Mhm. Und da sieht man, dass Griezmann mittlerweile viel mehr als nur ein Torgarant für Atletico ist, sondern einfach wirklich ein unverzichtbarer Spieler, der überall zu finden ist und der einfach unverzichtbar ist. Also war einfach eine etwas unterschätzte Leistung von Griezmann gestern, fand ich.
Ja, es war ja ganz klar zu erkennen, nachdem Correa und Torres, also auch Schlüssel sicherlich, so das Tor dann am Ende auch, als die beiden reingekommen sind, ist Griezmann ja auf die Seite gerückt, eigentlich nominell auf die rechte Seite. Und ich finde, ab dem Zeitpunkt hat er wirklich nochmal mehr Präsenz gezeigt, was eigentlich ja verwunderlich ist, wenn man so einen Star vorne hat, dass man den freiwillig auf die Außen stellt.
Genau.
Aber wie er das interpretiert hat, war wirklich beeindruckend.
Ja.
Beeindruckend war dann der Rest des Spiels nicht, würde ich mal behaupten. Vielleicht wird es aber im weiteren Saisonverlauf so, weil Real hat gegen Villarreal gepatzt, nur 1:1 gespielt, den Rekord verpasst. Könnte das dann nochmal jetzt so spannend werden, weil man dachte ja, oder Christoph hat es ja irgendwie angedeutet, Real die Übermächtigen?
Ja, also man muss dazu ja sagen, das war die Chance auf den historischen Rekord.
Genau.
16 Spiele in Folge hat Barcelona ja davor geschafft unter Pep Guardiola und das hat Real jetzt egalisiert. Und damit hätten sie jetzt den Rekord allein für sich beanspruchen können. Das haben sie jetzt verpasst und
tut das weh für den Real-Fan? Tut das weh, dann nicht den Konkurrenten nochmal in der Hinsicht nochmal eins ausgewischt zu haben?
Also, wie man.
Also, das für den Fan an sich, also nicht für die Spieler und den Verein wohl. Ich glaube, die geben nicht so viel auf Rekorde, aber so der Fan hat da bestimmt nochmal eine andere Sicht drauf, ne?
Also, ich muss mich ganz klar positionieren, ich bin kein Real Madrid-Fan, aber ich kann dir auf jeden Fall vorstellen, dass es für den Fan hart ist. Also ich meine, die Ansprüche sind ja ganz anders da. Also da geht man sich ja nicht mit einem bloßen Sieg zufrieden auch. Also deswegen glaube ich schon, dass ein Rekord da zählt und das wird in den spanischen Medien ja auch groß und breit immer wieder aufgenommen. Deswegen denke ich schon, dass es auf jeden Fall eine Bedeutung für die Jungs da hat. Und das ist sicherlich bitter, vor allem gerade die Art und Weise. Es waren Chancen en masse da und sie haben es einfach verpasst, sie zu nutzen. Also ein Sieg war mehr als möglich. Zusätzlich dazu der doch ziemlich dumme Handelfmeter in der ersten Halbzeit. Also als Real-Fan kann man sich, denke ich, nur ärgern über das Spiel gestern. Nicht nur aufgrund des verpassten Rekordes, aber auch die Art und Weise, wie man denn die Gelegenheit hergeschenkt hat, noch weiter von Barcelona wegzuziehen. Also es wären dann 5 Punkte gewesen.
Ja.
Umso mehr hat die katalanische Presse gefreut. Ja, ich glaube, in der Mundo Deportivo war es, glaube ich, da war die große Überschrift kein Rekord. Also das war, hat man natürlich gesehen, wie sehr das sie gefreut hat, dass der Rekordhalter weiterhin Barcelona ist.
Aber es ist krass, ne? Also ich finde es echt extrem, wie viel Wert in Spanien auf sowas gelegt wird. Ich glaube, weil dieses Duell einfach solche Nuancen nur entscheiden. Ne?
Also, ja, ist auch witzig, wie sich die Medien, also das Hausblatt jetzt beispielsweise von Real, Marca und Mundo Deportivo aus Barcelona, wie die sich quasi indirekt jede Woche über Schlagzeilen noch battlen. Also das ist immer ganz interessant zu verfolgen. Sowas haben wir in Deutschland eigentlich gar nicht von den Medien her.
Ich muss sagen, ich finde das auch immer sehr, sehr schön, wenn meine Lieblingszeitung, die Sport, wieder mal was gegen Real Madrid bringt. Also es ist wirklich auffällig, dass sehr, sehr wenig Positives über Real Madrid bringt.
Wie, echt?
Also das letzte Positive, was ich, glaube ich, gesehen habe, war, dass Lucas Silva wieder ins Training eingestiegen ist, was im Prinzip gar keine Relevanz für Real Madrid hat. Ansonsten wird da nur irgendwelche Geschichten lanciert, die eher negativ sind.
Also halten wir fest, Real Madrid, das Wolfsburg nur in Spanien. Das Wolfsburg für Spanien, so ist es richtig. Die verpatzten Chancen waren letztlich dann auch, glaube ich, ausschlaggebend, dass Villarreal so ein bisschen Morgenluft geschnuppert hat und dann ja ein ganz gutes Spiel da eigentlich gemacht hat für ihre Verhältnisse, oder?
Also Villarreal darf man ohnehin nicht unterschätzen. Also,
Villarreal, klar, nein, aber im Vergleich.
Und sie haben sie nochmal enorm verstärkt. Sie haben ja aus Italien zwei Spieler geholt, Sansone und Soriano. Soriano ja auch hier in Deutschland geboren, aber bei Sampdoria Genua den Durchbruch geschafft, italienischer Nationalspieler. Also da hat man auf jeden Fall nochmal richtig Qualität nachgelegt und die Mannschaft verletzt sich ja schon stark. Und man darf nicht vergessen, dass zum Beispiel auch noch ein Mann wie Bakambu dort spielt, der letztes Jahr richtig für Furore sorgen konnte. Also ich glaube, da steckt eine richtige Menge drin. Und also auf Villarreal bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Also sie haben auf jeden Fall für mich auch das Zeug, nochmal vielleicht zum Beispiel Atletico, wenn Schwächephasen auftreten, ein bisschen zu ärgern und vielleicht sogar mit Dritten zu spielen. Also bei Villarreal sehe ich wirklich große Perspektiven, dass das werden kann.
Okay, also auch kein Ausrutscher. Ausrutscher im positiven Sinne. Das Spiel jetzt für dich?
Nein, absolut nicht.
Okay, bleiben wir nochmal bei Real Barça, das Duell. Chris, weiterer Saisonverlauf. Was tippst du, beziehungsweise was tippen ist schlecht, aber kann man da schon so eine leichte Tendenz erkennen? Also Barca tut sich ein bisschen schwer, Real jetzt aber auch vom Status des Unantastbaren weg. Also wird ein ganz schön heißes Duell wie letzte Saison, ne?
Ja, und dazu kommt natürlich auch noch Atletico.
Die darf man nicht vergessen.
Genau, die einen, ich sollte jetzt mal sagen, für ihre Verhältnisse auch den Saisonstart verpatzt haben mit den Unentschieden, die sie da geleistet haben. Momentan ist Sevilla noch auf Platz 2 vorzufinden. Ich denke mal, es wird sich ein bisschen legen mit der Saison. Ich meine, am Ende wird es wahrscheinlich wieder über Real, Barça und Atletico gehen. Ist natürlich momentan sehr schwer vorauszusagen, wie das sich jetzt entwickeln wird. Natürlich sehr interessant, dass jetzt gleich alle von den Top 3 nur Unentschieden gespielt haben. Und ja, bin mal gespannt. Also ich hoffe mal, es wird wieder ein Herzschlagfinale in Spanien geben.
Ja, und dann mit dem besseren Ende für?
Also ich kann es jetzt wirklich nicht abschätzen. Ich würde dieses Jahr ehrlich gesagt auf Barca tippen. Da MSN vorne, Messi, Suarez und Neymar, das ist wirklich eine Kombination, die wir selten im Fußball erleben durften. Und ja, ich schwer zu sagen, aber ich sag Barca wird es vielleicht dieses Jahr entscheiden.
Chris, du? Ach, Chris, sag ich. Christoph, du?
Also da muss man auch nochmal darauf hinweisen. Ich finde das heute sehr, sehr schön, dreimal Chris vertreten.
Ja, eben. Das bringt mir schon ganz durcheinander um die Uhrzeit hier.
Also ich schließe mich da Chris auf jeden Fall an. Ich sage auf jeden Fall Barcelona. Einfach, weil ich auch glaube, dass der Kader in der Breite tatsächlich dieses Jahr deutlich besser besetzt ist als bei Real Madrid. Bei Real Madrid sehe ich das große Problem zum Beispiel, wenn Casemiro wegbricht. Das ist, glaube ich, ein Mann, den sie nicht ersetzen können, weil der für die Balance so unglaublich wichtig ist.
Den haben sie auch nicht nochmal, ne? Genau.
Ja.
Und bei Barcelona muss man ja sagen, gestern auch noch, Umtiti hat gefehlt.
Ja.
Mittlerweile muss man sagen, dass es tatsächlich ein schwerer Verlust ist. Also der ist für mich auf jeden Fall deutlich stärker momentan als Mascherano, der beim zweiten Gegentor ja tatsächlich auch nicht gut so aussah.
Der Eric Abidal hat ja auch Umtiti als den schwarzen Franz Beckenbauer bezeichnet.
Ja, nicht, dass er dann noch die WM dann wieder nach Frankreich holt und dann, ne?
Genau.
Später.
Also ein herausragender Spieler.
Also nee, absolut, ja.
Der sich eingefügt hat, das ist Wahnsinn.
Ich habe ihn
gerade weil Mascherano auch diese Saison nicht der allersicherste ist. Also ich denke wirklich, dass der Umtiti da wirklich in die Startelf wieder laufen wird, wenn er fit ist.
Ich habe ihn tatsächlich das erste Mal gesehen, den Umtiti. Das heißt, ich kannte ihn vorher, aber so richtig spielen sehen beim EM-Halbfinale und dachte ich mir, oh, das hätte ich gar nicht so eingeschätzt.
Ja. Also, wenn man Umtiti hört, sollte man auf jeden Fall sich nochmal ein Video angucken. Kleiner Tipp von meiner Seite aus. Sein Tor damals noch für Lyon in der Europa League gegen die Tottenham Hotspurs, ein Wahnsinnsding.
Okay.
Also der Junge kann richtig mit dem Ball umgehen und das ist wirklich herausragend, aber damals wurde er sogar noch als Linksverteidiger eingesetzt. Also auf jeden Fall auch ein Vorteil, quasi wie Jeremy Mathieu, bloß deutlich besser.
Das wäre mal einer für den HSV. Spielstarker Innenverteidiger. Wir haben uns noch eine Personalie rausgesucht, oder wir müssen quasi über diese Personalie reden, weil, ja, Diego Simeone und Atletico Madrid, das kann man sich eigentlich anders gar nicht mehr vorstellen, dass diese Symbiose, die scheint wirklich richtig zu passen. Und gut, er wurde noch nicht gekrönt mit dem Champions League-Titel, aber wir reden doch einfach mal darüber. Chris, es wird ja immer spekuliert, geht er, hat ja seinen Vertrag kürzen lassen und da auch öffentlich zugestanden. Er ist aber dann vielleicht doch nicht am Höhepunkt bei Atletico angelangt, oder?
Ja, das sehen manche so, manche so. Also Simeone ist, das muss man verstehen, Simeone ist bei Atletico ein Gott sozusagen. Er hat Atletico in ganz neue Sphären geführt, was man vorher nie erwartet hat. Und es ist natürlich enorm bitter, dass man jetzt im Champions-League-Finale erneut den Kürzeren gezogen hat. Das wäre natürlich die absolute Krönung für seine Leistung und für die Entwicklung von Atletico gewesen. Viele sehen diese Vertragsverkürzung gar nicht so negativ, habe ich heute gelesen. Viele denken, dass Simeone auf der einen Seite vielleicht Druck auf die Vereinsführung machen wollte, da er mit der Transferpolitik ja nicht ganz einverstanden war. Und auf der anderen Seite ist es eigentlich auch ein Sieg für Atletico, im Sinne von, dass man etwas sicherer sein kann, dass Simeone diese nächsten 2 Jahre auf jeden Fall bleibt. Nicht, dass er jetzt nach einem Jahr vielleicht geht und noch 4 Jahre Vertrag hat, sondern dass man so ein gewissermaßen eine Art Gentleman's Agreement hat und er diese 2 Jahre wirklich erfüllt. Sie kann man so oder so sehen. Ich weiß nicht, was sagst du dazu, Christoph?
Ich sehe es ähnlich. Also ich finde auch, dass es wirklich mal eine ehrliche Nummer ist. Also sowas hört man ja eigentlich sonst gar nicht. Also als ich es zuerst gelesen habe, dachte ich, okay, Vertragsverkürzung. Aber ich finde es tatsächlich eine gute Sache, weil diese Vertragsdauern sind ja in der Regel eigentlich nur, um Leute zu halten oder um eine Ablöse rauszuschlagen. Ja. Von daher finde ich das wirklich eine gute Sache. Und bei Simeone ist es auf jeden Fall auch so, der lebt das. Und da muss man sich keine Gedanken machen, dass er 1% weniger gibt, weil er jetzt den Vertrag verkürzt hat. Ich glaube, das ist tatsächlich auch dem langfristig gesehen fair ist zu sagen, wenn man jahrelang einen guten Dienst gemacht hat für den Verein und man sich vielleicht trennen muss, auch nach einer Zeit, dass man das dann so sauber regelt, ohne den Vertrag zu brechen.
Es sind ja übrigens in Deutschland 42% aller Ehen mittlerweile gescheitert. Also in diesem Jahr, die neu hinzukam, habe ich heute Morgen noch gelesen. Also diese Ehe könnte sich also auch in Luft auflösen. Dann wollen wir mal reden, wo würde er denn hinpassen? Ich frage mal direkt Chris, es wird ja immer spekuliert, England, Italien, dann wieder England, wieder Italien, doch Spanien, nein, Spaß.
Das Interessante an der Sache ist natürlich, dass die Top-Teams alle sich gerade kürzlich mit einem neuen Trainer verstärkt haben. Also wenn man jetzt auf Man City schaut oder Man United, okay, bei Man United läuft es nicht so rosig, da weiß man nicht, wie lange das dann wirklich hält, aber bei Chelsea auch Antonio Conte. Ein Name, der des Öfteren deswegen kursiert, weil keine anderen Top-Vereine jetzt beispielsweise in England frei sind, ist Arsenal.
Sind die denn ein Top-Verein? Bitte? Spaß. Sind die denn ein Top-Verein?
Als Sportfan würde ich mich jetzt nicht so aus dem Fenster lehnen.
Nee, hör mal, 2-1, ne? Also
ja, ist richtig, ist das Problem, ja. Bitte?
Da muss man dir leider recht geben, haben wir wenig zu sagen.
Nee, aber Spaß beiseite. natürlich bietet sich deswegen der Name Arsenal an, aber auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob Simeone wirklich zu Arsenal passen würde, da sie eine ganz verschiedene Fußballphilosophie leben. Arsenal war schon immer, hat jetzt Wenger natürlich bei den Gunners eingeführt, dieses Kurzpassspiel, dieses Ballbesitz halten, schön spielen vor allem, war immer ganz, ganz groß im Vordergrund bei Arsenal. Und Simeone ist dann natürlich etwas mehr auf Pressing ausgelegt, auf den Konter, auf Zweikampfstärke, auf defensive Stabilität und Organisation. Also in der Hinsicht würde Simeone eigentlich von seiner Grundphilosophie nicht ganz passen. Natürlich ist er ein Top-Trainer und kann sich bestimmt auch an sein Spielermaterial anpassen. Aber wenn man das Ganze mal hinterfragt, weiß ich nicht, ob das wirklich so passen würde und ob vielleicht nicht eine andere Mannschaft eher passen würde. Da hat Christoph sicherlich auch ein paar Vorschläge.
Ja, also ich sehe das tatsächlich genauso. Also Arsenal, auch von den Werten, die gelebt werden. Also ich finde, bei Arsenal natürlich durch die Ära Wenger ist auch dieses Gentlemanship auf jeden Fall ein Thema. Und ja. Dafür ist Simeone ja nicht bekannt.
Vielleicht muss man das aber auch durchbrechen, damit Arsenal also, ganz nach oben kommt.
Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt zu Verein passt, aber da bin ich dann auch wahrscheinlich der Fall noch nicht Partner. Ich glaube, was die Werte von Arsenal angeht, kann Chris sicherlich mehr erzählen. Aber also jetzt so rein vom Gefühl her, passt er aus meiner Sicht am besten sicherlich zu Chelsea. Also so das Bild, was man hat. Aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass er Manchester City übernehmen könnte, nachdem Guardiola weggeht.
Der hat ja immer seine Verträge nur so für 3 Jahre. Ja, genau.
Also das ist wirklich also mein Punkt, den ich habe, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass Guardiola bei Manchester City eine Ausnahme macht und länger als 3 Jahre dort trainiert. Und dann ist sicherlich auch City eine Alternative, weil ich glaube, gerade nach Guardiola muss man sicherlich auch einen Trainer eines anderen Schlags ranziehen. Also zum Beispiel jetzt gerade bei Bayern finde ich es auch gut zu sehen, dass jemand wie Ancelotti vielleicht nochmal neue Impulse setzen kann. Und sicherlich auch für die Spieler eine große Entlastung ist, weil sie wirklich neue Reize haben und für die Stimmung vielleicht auch wirklich angenehmer.
Und da muss man natürlich auch gucken, wie sich Patrick Vieira entwickelt, den man jetzt quasi in den USA geparkt hat, der ja vielleicht auch den Trainerjob in der nahen Zukunft irgendwann mal übernehmen sollte. Keine Ahnung, also da muss man mal gucken, wie er sich da entwickelt. Ich denke aber nicht, dass er jetzt in den nächsten paar Jahren wirklich als Trainer einer Top-Mannschaft wirklich direkt hinhalten kann. Da muss er erstmal wahrscheinlich seine Erfahrungen außerhalb der USA in einer etwas kleineren europäischen Mannschaft sammeln.
Christoph, wie sieht es denn mit Italien aus? Das habe ich ja am Anfang auch ein bisschen erwähnt.
Also Italien, der Name, der immer fällt, Lazio Rom, sein Ex-Verein. Und er hat nie einen Hehl draus gemacht, dass es für ihn eine ganz besondere Geschichte ist und dass die Beziehung zum Verein auf jeden Fall da ist und er das auf jeden Fall nochmal machen möchte in seiner Laufbahn. Ist, denke ich, aber zum Zeitpunkt, also zumindest abgesehen von jetzt so, 2018, denke ich, noch nicht da. Also sicherlich ein Punkt, immer die Gehaltsklasse. Seine Leidenschaft ist da und ich glaube auch, dass er verzichten würde, aber ich glaube noch nicht jetzt. Zumal die Liga sportlich aktuell auch einfach nicht den Wert hat und insbesondere Lazio Rom den Anschluss an die Top-Teams einfach momentan verpasst hat. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Trainer von dem Format aktuell einen Verein wie Lazio ansteuert, weil es ist für mich einfach noch zu früh. Bei Inter ist es wieder eine andere Geschichte, auch Inter natürlich Beziehung zu ihm. Und er hat da auch sicherlich irgendwie Lust drauf auf Italien. Aber auch Inter, ein Verein mit sehr viel Unruhe. Immer wieder Trainerwechsel. Besitzer auch nicht unbedingt immer einfach. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich zu ihm passen kann. Und ich glaube, deswegen wird er den Schritt nach Italien nicht direkt machen, sondern eher zum Ende oder als nächste Station danach vielleicht. Argentinische Nationalmannschaft wurde ja auch mal ins Gespräch gebracht. Ich glaube, das sind so eher für die längere Zukunft, aber ich glaube nicht als nächste Station nach Atletico.
Ich denke, mit den ganzen Spekulationen könnten wir jetzt auch noch wieder lange weitermachen um Simeone. Aber ich denke, wir haben es erstmal für den Moment, weil die Entwicklung, die ist ja auch erst so richtig heiß, wenn es dann ab nächsten Jahr losgeht in Sachen Richtung Wann entscheidet er sich? Was macht er genau? Da wird dann das eine oder andere durchsickern. Vielleicht bekennt er sich ja genauso klar dazu wie zu einer Vertragskürzung. Wir haben auch noch viel vor am Wochenende. Der Podcast, also den für die Hörer, ihr hört es ihn jetzt wahrscheinlich am Freitagmorgen, am Freitagmittag, am Freitagabend, vielleicht schon nach den ersten Spielen oder auch am Samstag. Aber auf jeden Fall ist ja dann Matchday und die ganzen Spiele in den europäischen Top-Ligen stehen an und auch wir haben natürlich in der Woche wieder das Tippspiel und auch unseren kleinen Ausblick und steht ja momentan 1:1. Der Marius hat da unseren Ausgleich hergestellt und das wollen wir natürlich durch Christoph ausbauen, dass wir da nicht das Gewinnspiel starten müssen, ne Chris? Wir haben wieder ein paar Spiele rausgesucht. Fangen wir mit Christoph an. BVB Freiburg, ganz interessant. Dortmund will bestimmt wieder 5 oder 6 Tore schießen, aber die Freiburger sind auch gar nicht so schlecht drauf.
Ja, also Freiburg sicherlich schwierig einzuschätzen. Also zu Hause zuletzt starke Leistung. Das Spiel gegen Gladbach zu Hause, auch gegen HSV gewonnen zu Hause. Wobei, ne? Lass mir mal außen vor. Aber Dortmund in der jetzigen Form ist sicherlich sehr, sehr schwer, auch für Freiburg in Dortmund. Sehe ich tatsächlich wenig Chancen für die Freiburger, da irgendwas zu holen. Zumal Dortmund auch die Belastung unter der Woche sicherlich gut wegstecken kann, dadurch, dass ihr Kader wirklich breit besetzt ist, sie frische Leute reinbringen können, auch wenn Schüle wahrscheinlich wieder ausfällt, so wie es jetzt zuletzt zu vernehmen war. Aber also aktuell, glaube ich, wird Freiburg kein Stolperstein für Dortmund. Kann ich mir nicht vorstellen, auch wenn Streich sicherlich schon bewiesen hat, dass er auch größere Vereine wie den FC Bayern seinerzeit auch mal ärgern kann, aber nicht dieses Mal.
Ja, also dein Tipp, dann klarer BVB-Sieg.
Ja, also ich denke mal, ich lehne mich so weit aus dem Fenster und sage mindestens für einen 2 Tore Unterschied.
Wir gehen kurz rüber nach England. United gegen Leicester. Sehr interessant, Samstag 13:30. Chris, schönes Spiel.
Ja. Sehr interessantes Spiel. Man United nach 3 Niederlagen endlich wieder im Ligapokal zwar nur, aber wieder mit einem Erfolgserlebnis, auch wenn sie es etwas spät gelassen haben. Stehen auf jeden Fall unter Druck, gerade in der Liga. Leicester hatte, ja, wie man es eigentlich erwarten konnte, einen etwas wackeligen Saisonstart nach der überragenden Saison im Vorjahr. Zuletzt aber auch wieder etwas Selbstbewusstsein getankt mit einem 3-0 gegen Brügge in der Champions League und einem 3-0 gegen Burnley. Zu Hause ist natürlich Man United der Favorit, ist klar. Aber was ich ganz interessant finde, ist, dass die Favoritenrolle für Man United Leicester jetzt etwas wieder in die Karten spielt. Denn Leicester hat auch im Meisterjahr meistens etwas passiv gespielt und eigentlich nur reagiert und auf Konter gespielt. Und das war sozusagen die Stärke der Foxes im vergangenen Jahr. Und in dieser Saison haben die Gegner sich ein bisschen darauf eingestellt und haben vermehrt versucht, Leicester das Spiel zu überlassen. Und die Truppe von Ranieri hat sich da ein bisschen schwer getan mit dem Spielaufbau und mit dieser ungewohnten Favoritenrolle in den Spielen, das jetzt klar auszuleben. Und das könnte, wie gesagt, dass da jetzt in die Karten spielen, dass man United da auch etwas ärgert, wenn die Mannschaft von Mourinho zu Hause wirklich das Heft in die Hand nehmen muss. Aber ob es dann wirklich langt, gerade weil man United so unter Druck steht und jetzt wirklich ein Erfolgserlebnis braucht, ist natürlich schwer zu sagen. Ich hoffe mal, der Christoph liegt mit seinem Tipp richtig. Was hast du gesagt?
Ich habe tatsächlich auf den Sieg für Man United getippt. Ich denke, das wird ein knappes Spiel. Aber ich glaube tatsächlich, dass die individuelle Qualität bei Manchester so hoch ist, dass sie jetzt auch nach so einem Rückschlägen wie letzte Woche dann auch zurückkommen können. Und jetzt im Pokal war es zum Beispiel schon wieder wesentlich besser. Auch natürlich gegen unterklassigen Vereinen, keine Frage. Allerdings hat auch Leicester hatte zuletzt gegen größere Vereine, Liverpool, jetzt im Pokal Chelsea, immer wieder Probleme. Und ich glaub tatsächlich, dass sie mit dieser Klasse, die dann ihnen entgegenkommt, nichts anfangen können. Ich glaube, dass sie deswegen knapp unterliegen werden. Auch wenn Man U nicht so flüssig spielt, wie sonst vielleicht angenommen am Anfang der Saison.
Christoph, HSV Bayern, wollen wir darüber reden? Wollen wir das irgendwie, oder?
Möchtest du das gerne? Also ich habe im Moment...
Ja, wir müssen ja. Wir müssen.
Habe ich bewusst vorgegeben.
Ja, klar, das war ja wieder klar.
Ja.
Ich glaube, das reicht doch.
wahrscheinlich wieder viel geredet, nichts gesagt.
Genau. Und dann Sonntag grillen, oder?
Warst du letztes Mal da eigentlich?
Nee, ich war nicht da. Ich war da im Urlaub.
Welch Ärgernis.
Welch Ärgernis. Also haken wir ab und sagen, Bayern gewinnt.
Okay. Also, ihr seht es ja nicht, aber ich nicke.
Okay. Werder Wolfsburg. Werder haben wir natürlich auch noch die Trainerdiskussion um Viktor Skripnik, beziehungsweise Diskussion Rauswurf.
Ja, für die meisten war das ja tatsächlich überfällig. Das sehe ich ebenfalls so. Die Leistung stimmt nicht. Einige Maßnahmen wirken ein wenig verzweifelt. Skripnik war ja schon mehrfach ziemlich stark in der Kritik, ziemlich angeschossen und auch sein Standing in der Mannschaft war ja zuletzt wohl nicht mehr so gut. Hat man ja immer wieder gehört, dass auch intern große Reibereien mit ihm waren. Dass jetzt die Trennung letztendlich erfolgte, war ja abzusehen und denke ich auch folgerichtig. Allerdings weiß ich jetzt nicht, ob der Nuri der richtige Mann dafür ist. Nagelsmann ist sicherlich so eine Referenz, wo man sagt, der junge Trainer, auch ohne große Erfahrung im Profibusiness, kann es reißen. Aber ich weiß nicht, ob es bei Nuri jetzt tatsächlich der Fall ist. In seinem ersten Spiel schien es zumindest so, dass er die Mannschaft mitreißen konnte und dass er auf jeden Fall auch dabei ist. Er musste ja hinterher noch auf die Tribüne. Aber also ich denke mal, dass zeitnah tatsächlich nochmal jemand Externes dazu kommt.
Und was hast du beim Spiel getippt gegen die Wölfe? Die sind ja auch wieder Gutmachung aus.
Ich tippe auf den Sieg von Wolfsburg. Spielerisch war das in dieser Saison, finde ich, durchaus ansprechend. Auch schon beim 0-0 gegen Augsburg. Was ist Augsburg, ne? Am Wochenende haben sie eine durchaus gute Leistung gebracht und jetzt auch wieder gegen BVB. Also in der Mannschaft steckt eine Menge Qualität und ich finde auch, dass sie sich gut verstärkt haben. Schade, dass die Davi ausfällt, aber zum Beispiel auch in Kuba ist eine großartige Verstärkung und auch Gomez verspielt sich die Chancen. Er ist da, wo er sein muss. Er muss ihn jetzt einfach nur noch über die Linie bringen.
Ja.
War ja schon sehr, sehr knapp jetzt.
Das war sehr, sehr knapp, ja. Absolut. Deswegen. Mehrmals. Wir haben natürlich, Christa, wirst du sehr emotional wahrscheinlich vorm TV kleben und da den einen oder anderen Fingernagel abkauen. Arsenal gegen Chelsea, das London Derby um 18.30 Uhr, Primetime-Zeit für den Bundesliga-Fußball. Ja, ich überlasse dir das Feld.
Ja, Topspiel in England auf jeden Fall. Beide mit 10 Punkten bisher. Beide momentan, also okay, beide in der Saison bisher mit einigen Schwierigkeiten, finde ich persönlich. Arsenal war in der Champions League gegen PSG meiner Meinung nach katastrophal aufgestellt. Also es war eine erschreckende Leistung, auch wenn es letztendlich doch zum 1-1 gelangt hat. Gegen Hull war die Mannschaft stark verbessert. Ein Problem, was ich momentan habe, ist, dass Arsene Wenger sich mal wieder zu loyal zeigt zu Leistungsträgern aus der vergangenen Saison, Francis Coquelin beispielsweise und seine durchaus gute Partnerschaft mit Santi Cazorla. Das Problem dabei ist, dass Granit Xhaka nur auf der Bank sitzt, was für mich relativ unbegreiflich ist. Er hat in den wenigen Einsätzen, die er hatte, direkt überzeugt, hat jetzt auch zwei Traumtore direkt zum Einstand geschossen und seine Diagonalwelle, die ich habe mich mit einem Gladbach-Fan die Woche unterhalten, die bei Gladbach jetzt wirklich, wo man jetzt erst merkt, wie sehr die fehlen, sind eine enorme Bereicherung für die Gunners. Und daher würde ich mir einfach wünschen, dass Xhaka jetzt endlich wieder zum Zug kommt. Und ja, natürlich ist es hart für Coquelin, der zuletzt wirklich überzeugen konnte in den letzten Spielzeiten, überraschenderweise. Aber Granit Xhaka gehört in diese Mannschaft und ich hoffe, dass da am Samstag direkt der Start gemacht wird. Bei Chelsea dagegen, die Mannschaft von Conte sucht auch noch ein bisschen nach ihrer Form und nach ihrer wahren Identität. Man konnte bisher auch nicht so 100% überzeugen. Die Siege waren alle sehr knapp und auch alle sehr spät, zum Großteil zumindest. Und etwas Interessant finde ich, dass Chelsea sehr passiv wirkt diese Saison. Und die Überraschung auf der anderen Seite ist für mich Diego Costa, der in absoluter Topform ist. Da habe ich bis zum Ende noch damit gerechnet, dass er vielleicht wirklich den Verein noch verlässt. Und mit Diego Costa, da haben die Gunners in der Vergangenheit auch immer Probleme gehabt. Ja, auf der anderen Seite stark bei Arsenal momentan Alexis Sanchez mit 3 Toren und 2 Assists und Alex Iwobi, der Shootingstar sozusagen, momentan auch schon mit 3 Assists. Ja, mal gespannt. Also es wird auf jeden Fall ein Topspiel, es wird auf jeden Fall ein hitziges Duell sein, wie so oft bei den beiden. Und es ist wirklich schwer zu sagen, wer sich da durchsetzen wird. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob da wirklich ein Sieger vom Platz gehen wird. Es riecht irgendwie schon verdammt nach Unentschieden. Ich glaube, der Christoph hat da eine ähnliche Idee.
Ja, hast du meinen Tipp schon gesehen? Ich habe tatsächlich auch schon auf Unentschieden getippt. Wirklich, wirklich enge Partie. Ich glaube tatsächlich nicht, dass sich da jemand entscheidend durchsetzen kann. Ich sehe auf keiner Seite Argumente, dass es wirklich funktionieren kann. Dass eine Mannschaft klar die Überhand hat, deswegen einfache Geschichte unentschieden.
Ja, wenn Fußball so einfach wäre. Wir haben auch noch La Liga, dein Steckenpferd, sage ich einfach mal so. Las Palmas, Real Madrid. Der Hipster, wie es Chris nannte, unter den Clubs da in Spanien und Real Madrid, was jetzt, ja, seinen Vorsprung wieder ausbauen möchte und an die Erfolgsserie anknüpfen möchte.
Ja, also bei Las Palmas muss man sagen, der Start war stark, überraschend stark. Allerdings gab es jetzt gestern auch eine herbe Klatsche, also 4-1 bei Real Sociedad. Der Herr Boateng hat sich auch mal wieder ein wenig unruhig hervorgetan. Wird fehlen, gesperrt.
Ja.
Ärgerliche Geschichte, weil er dem Spiel von Las Palmas tatsächlich sehr, sehr gut tut. Er ist wirklich ein Spieler, an dem sich die anderen hochhängeln können, weil er wirklich eine Präsenz hat und das muss man ihm halt echt lassen. Gute Spieler haben sie trotzdem noch. Allen voran, ein Spieler, der mir sehr gefällt, Jonathan Vieira, offensiver Mittelfeldspieler, sehr kreativ, kreiert viele Chancen und gerade im Spiel gegen Real Madrid hat er die Möglichkeit, die Räume nach vorne zu suchen und dann ist er brandgefährlich. Aber ob es dann letztendlich reicht, um da auch erfolgreich zu sein, ist so ein bisschen die Frage. Auf der 6 haben sie zusätzlich noch einen sehr interessanten Mann, Roque Mesa, auch bereits mit einigen Topclubs in Verbindung gebracht worden, unter anderem auch mit Chris Arsenal. Mhm. Allerdings gehen wir gar nicht weiter darauf ein, ich glaube, das lohnt sich nicht. Ist aber tatsächlich ein sehr interessantes Spiel, aber ich fürchte, dass Las Palmas der Übermacht von Real Madrid einfach nicht gewachsen ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Blancos nochmal Punkte herschenken, nachdem man jetzt schon wirklich, man muss es sagen, Punkte hergeschenkt haben gegen Villarreal. Mhm. Und gerade die Defensive rund um Lemos ist nicht so stark. Also sie ist nicht so stark, um Real Madrid standzuhalten. Deswegen denke ich einfach, dass Real Madrid das Ding gewinnen wird. Und ich glaube auch, dass sie es klar gewinnen werden.
Ja, wir haben noch eine Partie. Bundesliga, Hoffenheim-Schalke. Die Königsblauen. 4 Spiele, 1 Tor, 0 Punkte. Trotzdem im Umfeld alles ruhig, aber gegen Hoffenheim oder beziehungsweise in Hoffenheim haben sie sich immer sehr schwer getan. Was hast du dir dazu so ausgedacht?
Also Schalke hat es ja tatsächlich bisher immer geschafft zu verlieren und Hoffenheim hat es geschafft, immer unentschieden zu spielen. Das ist natürlich jetzt eine Konstellation, woraus man nicht so viel ableiten kann. Allerdings Schalke zeigt für mich wirklich sehr gute Ansätze eigentlich auch. Zum Beispiel jetzt gerade gestern hat Neuzugang Bentaleb wirklich gezeigt, dass er was kann. Der Pass vorm Tor von Huntelaar wirklich beeindruckend. Und wenn auch noch die anderen Spieler wieder mehr in ihre Form kommen, ich denke da zum Beispiel an einen Max Meyer, der für mich auch teilweise unverständlicherweise nicht ganz die Rückendeckung hatte, zuletzt von Weitzier, zumindest für mein Gefühl.
Ich glaube, er ist einfach ein bisschen müde von Olympia.
Das kann sicherlich sein, aber auf der anderen Seite glaube ich, dass der Schalke unbedingt seine Impulse braucht. Gerade weil die Offensive mit Choupo-Moting und Bolo auch noch nicht so reibungslos funktioniert. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Schalke nochmal verliert. Also ich glaube, jeder Lauf hat mal ein Ende. Und ich denke, dass der Lauf bei Hoffenheim noch nicht endet, aber dass der Lauf bei Schalke endet. Ich tippe auf Unentschieden.
Mhm. An dieser Stelle seid ihr dann jetzt gefragt, liebe Community, dass ihr wieder fleißig mittippt. Der Chris oder wir, ich denke, der Chris wird es machen, wird die Spiele auch jetzt gleich oder morgen raushauen und dann könnt ihr loslegen mit den Tipps und dann natürlich mit etwas Glück den Christoph schlagen. Ich hoffe es natürlich nicht. Für unsere 90-Plus-Ehre. Und wir sind eigentlich auch schon wieder durch mit unserer Sendung. Und es war heute mal kein Gast dabei und wir haben jetzt hier trotzdem, ich schaue mal nach, ja, fast eine Stunde. Christoph, wie hat dir denn das neue Format, so nenne ich es einfach mal, gefallen?
Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall, mal in vertrauter Runde sich ein bisschen über unsere Leidenschaft zu unterhalten und über die Geschehnisse im Fußballalltag. Also Gäste sind natürlich bei uns immer gern gesehen, aber genau. Ich denke, mit uns in unserer internen Runde kann man durchaus ab und zu auch mal leben.
Christoph, dein Podcast-Debüt hier, wie hat es dir gefallen?
Ach, ich fand es sehr nett, hat mich gefreut, dass ich dabei sein durfte. Entspannte Runde, ich denke, wir sind trotzdem auf ein paar Minuten gekommen, wie du eben schon gesagt hast. Ich hoffe, dass es bei der Community auch gut ankommt. Ich hatte auf jeden Fall eine Menge Spaß.
Das ist super. Klasse. Genau, schöne Überleitung. Dann natürlich nochmal der Hinweis darauf, dass ihr uns gerne Feedback da lassen könnt, egal ob iTunes, auf Podigy oder was auch immer, per Direct Message hier auf Twitter. Einige von euch haben das auch schon getan, haben dann öffentlich geschrieben, hey Jungs, das war gut und vielleicht ein bisschen am Hall arbeiten oder so. Wir versuchen natürlich, dass wir das hinkriegen. Ich sehe auch gerade, der Chris hat den Tippspiel-Tweet schon mal rausgehauen. Ja. Und sehr vorbildlich.
Natürlich.
Ja, und dann würde ich sagen, freuen wir uns auf ein spannendes Wochenende mit spannenden Spielen und hoffentlich auf einen guten Tipp, den Christoph da abgelegt hat. Und du bist natürlich jetzt nicht das letzte Mal dabei gewesen.
Kommt auf den Tipp an.
Kommt auf den Tipp an, genau.
Ja, Marius hat gut vorgelegt, da stehe ich natürlich unter Zugzwang.
Genau. Und ich würde sagen, ich bin an der Stelle raus. Viel Spaß bei der Folge und bleibt sportlich.